Apostelgeschichte, Kapitel 13. Irgendwie finde ich es toll, dass wir die Bibel haben. So, wir haben das Privileg, so eine Geschichte von Anfang bis zum Ende zu lesen. Und wenn ich mir so überlege, wie das so für Paulus und für Barnabas oder auch für die Leute damals gewesen ist, die waren ja mittendrin. Die haben ja das Ende der Geschichte überhaupt nicht gesehen. Und die müssten mit der Situation, in der sie einfach waren, umgehen. Und gerade wenn wir jetzt so diese Berichte lesen, die jetzt kommen, also schon bei der zweiten Sache hätte ich die Segel gestrichen, wäre gegangen. Also wenn ich nicht wie Paulus das Wort Gottes gehabt hätte, wirklich das klare Wort vom Herrn, dass er berufen worden ist. Und ich denke, das ist so wichtig für uns, dass wir uns das wirklich auch nahe bringen. Was ist es, was mich berufen hat? Ist es Jesus, der die Grundlage meines Glaubens ist? Oder sind es nur Gedanken, Gefühle? Wie tief ist mein Glaube? Und ich glaube, dass das gerade ja in Anfechtungen, Schwierigkeiten und Probleme rauskommt. Die sind so wichtig für unser Leben, weil da unser Leben gegründet wird. Wir mögen das nicht, überhaupt nicht, total nicht. Das ist, ich denke, das sind die schlimmsten Zeiten unseres Lebens, wo dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und wo du echt schreist und manchmal überhaupt kein Licht siehst, aber du weißt, es ist ein Licht da. Er ist das Licht, er leitet und führt dich. Und das ist ganz wichtig. Und wir gehen jetzt einfach in eine Phase hinein. Vorher haben wir so die Geschichte der Gemeinde in Jerusalem erlebt. Gott hat in Jerusalem seine Gemeinde gebaut. Diese Verheißung in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien. Und bis das Ende der Welt. Und Gott hält sich an dieser Reihenfolge. Bevor hier Paulus rausgesandt worden ist, Barnabas und Paulus rausgesandt worden ist, ist eigentlich an die Heiden in dem Sinn große Evangelisation nie gelaufen. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die sagen, dass das Wort ausgebreitet worden ist durch die Leute, die vertrieben worden sind nach Stephanus. Aber das Wort wurde so eng an die Juden gehalten. Man hat es nicht ausgebreitet, man hat es nicht erlaubt, dass es den Heiden auch gepredigt wird. Ich meine, wir haben ja den Kampf gesehen, durch den Petrus eigentlich selbst auch durchgegangen ist, als er diesen Ruf von Gott bekommen hat, zu Cornelius zu gehen. Was für ihn plötzlich so ein riesengroßes Problem war. Er stand da plötzlich vor einer Sache, wo er eigentlich Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen. Und eigentlich die Aufforderung Gottes zu sagen, hier, wenn ich sage, etwas ist rein, dann bist du nicht derjenige, der sagt, es ist unrein. Die hat ihn dazu gebracht zu sagen, okay, ich bin gehorsam. Gott muss manchmal hart mit uns umgehen, uns konfrontieren mit Situationen, die da sind. Sie predigten das Evangelium in Jerusalem. Wir wissen, 3000 und manchmal noch mehr haben sich an einem Tag bekehrt. Die Gemeinde ist gewachsen und gewachsen, wurde größer und größer. Sie haben Armenspeisung gemacht, sie haben sich gesorgt um die Leute aus der Gemeinde heraus. In Judäa lesen wir dann in Apostelgeschichte 8, Vers 1 und dann nach Samarien in Apostelgeschichte 8, Vers 8. Vieles der Dinge, die damals gelaufen sind, sind eigentlich dadurch gelaufen durch die Vorbereitung dieser beiden Diakone. Durch Stephanus, der ja sehr klar Zeugnis gegeben hat, auch vor dem Hohen Rat. Und es wird auch gesagt, dass nach seinem Tod viele so beeindruckt waren, dass sie gläubig geworden sind. Und dann durch Philippus, der ja dann später in Samarien gewirkt hat, ganz stark. Und dann eben auch diese besondere Bekehrung des Kämmerers aus dem Morgenland, den Äthiopier. Das war ein Bahnbrecher, das war der Anfang. Und da sehen wir auch drin, dass Gott das Herz ganz einfach sieht. Ich meine, normalerweise, wenn wir so die Rangfolge hier in der Apostelgeschichte sehen, wäre das doch eigentlich Aufgabe der Jünger gewesen, das Evangelium zu verkündigen. Nein, Gott hat das Herz von Stephanus gesehen, hat das Herz von Philippus gesehen und hat gesagt, die beiden sind es, die ich herausrufe. Die beiden sind es, die ich jetzt im Moment einfach gebrauche. Von den anderen 5 Diakonen, die da beschrieben werden im Neuen Testament, die herausgerufen worden sind damals, liest man eigentlich nicht mehr so sehr viel. Es könnte sein, dass sie wahrscheinlich mit dabei gewesen sind, einer davon, als sie zu einer Gemeinde geschickt worden sind, damals, als es um diese Beschneidung ging. Das weiß man nicht ganz genau. Es gibt Ausleger, die sagen, es wäre so. Es gibt Ausleger, die sagen, es ist nicht so. Aber eigentlich tauchen sie unter und werden ihren Dienst ganz treu in Jerusalem getan haben. Und das ist das, was Gott auch einfach honoriert. Auf der einen Seite sieht er das, was er tun kann durch Stephanus und Philippus, aber auf der anderen Seite sieht er auch die Treue und die Hingabe, die da ist. Wir haben auch 2 wichtige Bekehrungen mitbekommen in den Kapiteln vorher. Einmal die Bekehrung von Saul auf dem Weg nach Damaskus, wo Gott wirklich reinhauen musste. Und dann eben die Bekehrung von Cornelius, wo Gott an das Herz und an die Hingabe von Paulus, von Petrus ran musste. Dann gab es wahrscheinlich auch Evangelisten, die losgezogen sind und auch die Bereitschaft gehabt haben, in Antiochia, wo die ganze Sache jetzt ja auch spielt, das Evangelium doch weitergegeben haben an die Hellenisten, an die Griechen, die da gewesen sind. Sie fanden da ja etwas schon vor, als sie kamen, durch die Gemeinde, die verstreut worden ist. Und ich denke, das ist immer wieder eine Sache, finde ich ganz toll. Gott benutzt solche Sachen, die wir oftmals sehen, als wenn sie ganz schwer sind. Wir sehen Christenverfolgung als was ganz Schlimmes, ist auch was ganz Schlimmes. Muss man auch dahin stellen. Ich habe neulich gelesen, alle 17 Minuten stirbt ein Mensch aufgrund seines Glaubens, ein Christ. Und wir sind echt aufgerufen, wachsam zu sein und für diese Geschwister zu beten. Aber wenn wir in der Kirchengeschichte hineingucken, erlebst du immer wieder, dass eine Stockung da gewesen ist. Also man stand auf einem, es ging plötzlich nicht mehr weiter. Und dann hat Gott etwas gemacht, manchmal auch durch eine Verfolgung. Und das Evangelium ist weiter ausgebreitet worden. Und das wurde dann weitergetragen. Es ist toll, man sieht das heute auch. Ich habe neulich vor Jahren mal eine Predigt von jemandem gehört, der erzählt hat, dass gerade in China sind ja viele Dinge passiert durch die Christenverfolgung, die echt enorm sind. Ne? Man hat die Intellektuellen wurden ja sehr stark verfolgt, gerade in der Kulturrevolution. Und dann hat man die Christen ganz besonders, gerade die Lehrer genommen, hat die dann rausgenommen aus den Städten und hat sie dann aufs Land geschickt. Was haben sie gemacht? Sie mussten die schlimmste Arbeit machen, Briefträger sein. Und das ist doch die beste Sache, von Haus zu Haus Evangelium verkündigen. Ist doch ganz toll, das haben sie auch gemacht. Sie haben sich nicht beirren lassen, sie haben Evangelium verkündigt. Und Gott hat sie durch die Schwere der Situation in Situationen hineingepackt, wo er sein Evangelium ausgebreitet hat. Und China ist ein Land, wo das Leib Christi wahnsinnig wächst. Viele, viele Menschen, Millionen von Menschen zum Glauben gekommen sind über die Jahre. Nicht alleine durch der Anfang auch unter anderem war Hudson Taylor. Aber Gott weiß, wie wichtig sein Wort ist und er arbeitet daran, dass das Wort weitergibt. Wir müssen uns einfach nur hingeben und wir müssen uns öffnen für das, was Gott tun möchte. Und dann wird er die frohe Botschaft auch weiterbringen. Okay. Und in Antiochia waren in den dortigen Gemeinden einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahan, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Hier haben wir die Gemeindeleitung, die eigentlich eine ganz wichtige Position immer wieder hatte. Wer waren diese Leute? Simeon war wahrscheinlich, sagt ja der Beiname, Niger, ein Schwarzer, ein Afrikaner. Viele Ausleger sagen, also die ich gelesen habe, der größte Teil sagt, das ist wahrscheinlich der Simeon von Kyrene gewesen ist, der das Kreuz von Jesus getragen hat. Man weiß es nicht ganz genau, aber vieles deutet darauf hin, der eben auch durch seine Familie dann einen großen Einfluss in die Christenheit hinein hatte, wie er seine Söhne tauchen in der Gemeinde in Rom wieder auf. Paulus lässt sie grüßen. Also ein Mann, den diese Situation bewegt hat, der durch das Leiden Jesus, was er so hautnah miterlebt hat, wirklich bewegt worden ist und wo Gott Glauben gegründet hat in dem Leben. Dann haben wir hier den Lucius von Caere. Es steht nicht viel über ihn drin. Es gibt kaum irgendwelche Berichte. Man weiß gar nicht, wer er so richtig gewesen ist. Man sagt, dass es vielleicht ein sehr enger Freund einfach auch von Simon gewesen ist. Aber er war ein wichtiger Mann, weil er war in der Leitung von der Gemeinde dort. Das bedeutet schon, dass er auch ein geistlicher Mann gewesen ist, der wirklich tragen konnte und der wusste, was Gott einfach in seinem Leben getan hat. Dann haben wir den Manahem, der als Ziehsohn von Herodes dem Großen mit Herodes Antipas aufgewachsen ist. Wahrscheinlich hat Lukas von ihm viele, viele Berichte über das Königshaus bekommen und deshalb konnte er so genau einfach über die Zusammenhänge auch zwischen dem Königshaus, der Königsfamilie Herodes und der Situation mit dem Volk berichten. Das war jemand, der ganz hautnah dran gewesen ist. Und wir sehen einfach auch die Gewichtigkeit, was sich für Leute bekehrt haben. Es haben sich nicht nur Leute einfach von der Straße bekehrt, das Volk, sondern es haben sich Leute auch aus hohen Kreisen bekehrt, die Gott angerührt hat und die Gott einfach in sein Werk hineingestellt hat und sie benutzt hat als etwas Besonderes. Hier eben als Gemeindeleitung. Und als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondern mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Was machten sie? Sie dienten. Sie waren vor Gott. Sie beteten an. Sie haben sich zur Seite gesetzt. Sie haben sich abgesondert. Sie wollten keinen Einfluss von draußen haben, weil sie etwas machen wollten. Was wollten sie tun? Sie wollten Gott suchen von ganzem Herzen. Wir können die Stille manchmal überhaupt nicht aushalten. Wenn ich stille Zeit mache, habe ich schon oft gesagt, dann kommen mir so viele andere Dinge in den Kopf, mit denen ich klarkommen muss oder für die Versuche gerade, die muss ich jetzt gerade auch lösen. Aber es ist immer schwierig. Gerade die Zeit, denke ich, für mich ist immer am meisten angefochten. Die Zeit, in der ich versuche, wirklich vor Gott ruhig zu werden. Aber wir brauchen das. Wenn du Weisung in deinem Leben haben möchtest, wenn du möchtest, dass Gott dir einen Auftrag in dein Leben gibt, wenn das Gott dich in dein Leben hineinspricht, musst du ruhig werden vor ihm. Anders kann Gott es nicht tun. Oder wie ist es sonst? Du bist in der Hektik vom Tag, aha, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, aha, mal kurz beten, ne? Und dann muss Gott die Entscheidung treffen. Nee, das ist so eine McDonald-Mentalität. Gehen wir hin, hauen uns einen Big Mac rein und dann gehen wir nach Hause und meinen, wir sind satt. Aber meistens fühlt das nur deinen Magen, du kannst auch Watte essen. Das ist die Situation, aber so geht das ganz einfach nicht. Gott braucht das, dass wir Zeiten haben, die wir vor ihm stehen und wo Gott uns Weisungen geben kann, wo Gott zu uns sprechen kann. Weil es ist wichtig, dass die Dinge in uns hineingelegt werden. Was nützt es, wenn irgendjemand weiß, was ich tun soll und ich selber davon nicht überzeugt bin? Gott sagt es dir. Das ist ganz wichtig. Gott sagt es dir. Wir müssen auch Schritte tun zu Gott hin. Er sieht unser Herz und er sieht, wie möchte ich das? Möchte ich das wirklich? Oder ist es einfach nur eine Spielerei von mir? Oder ist es, mache ich Dinge, weil sie bei den Christen so gemacht werden? Warum mache ich stille Zeit? Das ist oft eine Frage, die ich stelle. Warum machst du stille Zeit? Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist, weil ich habe immer gehört, man macht stille Zeit. Ja, warum machst du dann stille Zeit? Ja, weil man das macht. Ja, wieso, weil man das macht? Warum mache ich stille Zeit? Ich mache stille Zeit, um wirklich vor Gott, vor Anfang meines Tages ruhig zu werden und ihm zu erlauben, mein Leben hineinzusprechen und mein Leben zu leiten und zu führen. Deshalb mache ich stille Zeit. Ich mache stille Zeit, um dass ich einfach Gott auch zeige, ich bin hier und ich erlaube dir, in mein Leben hineinzusprechen. Und manchmal komme ich aus der stillen Zeit und Gott hat überhaupt nichts gesagt. Manchmal geht das Monate, kann auch Jahre gehen. Aber manchmal erlebst du plötzlich in der stillen Zeit jeden Tag etwas anderes, wo Gott dir plötzlich Dinge zeigt und du merkst, auf das habe ich die ganze Zeit gewartet. Da stolperst du drüber. Dieses Abgesondertsein, sondert euch ab, sondert ab, zieht euch zurück, habe den Mut, alleine zu sein, halte das Alleinsein aus, in Gottes Gegenwart zu stehen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Da gründet Gott etwas in uns. Diese Beziehung, die wichtigste Beziehung, die wir haben überhaupt in der Welt, ist die Beziehung zwischen uns und den Herrn. Nichts anderes geht über diese Beziehung. Egal, was du denkst oder was du hast, wenn diese Beziehung nicht klar ist, wird jede andere Beziehung auch scheitern. Das garantiere ich dir. Diese Beziehung muss klar sein. Das ist die Grundlage für jede andere Beziehung, die ich habe. Zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu Geschwistern in der Gemeinde. Das ist die Grundlage. Und wenn die klar ist, dann wird meine Beziehung auch zu den anderen klar sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Als sie nun dem Herrn dienten, sie dienten dem Herrn. Sie hatten die Zeit, einfach anzubeten. Das ist das, vor Gott zu sein, zu dienen. Sie dienten dem Herrn, sie beteten ihn an. Sie ließen es zu, dass Gott in ihr Leben hineinsprechen kann. Sie fasteten und der Heilige Geist sprach zu ihnen. Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk. Zu was für einem Werk überhaupt? Was sagt er hier? Also kann er nicht genauer sein? Also normalerweise, wenn ich bestimmte Dinge lese, möchte ich eigentlich von Gott genau wissen, was ich tun soll. Also wenn ich eine neue Stereoanlage kaufe, kriege ich auch eine Gebrauchsanweisung. Da steht drin, ich kann es nicht als Mikrowelle benutzen. Also muss Gott mir schon sagen, was für ein Werk. Aber hier gibt es Parallelen zu Abraham. Was hat Gott zu Abraham gesagt? Ich sende dich in ein Land. Er hat ihm nicht gesagt, in welches Land. Er hat ihm nicht gesagt, was auf ihn da warten wird. Das hat er ihm nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich sende dich irgendwohin. Bist du bereit zu gehen, ohne ein Ziel zu haben? Was möchte Gott damit eigentlich bezwecken? Gott möchte uns in Bewegung setzen. Ich glaube, dass jeder von uns von Gott einen Auftrag hat, in seinem Leben. Gott hat uns für etwas berufen. Da bin ich 100% davon überzeugt. Wir sind nicht einfach hier, weil wir hier sein sollen. Und Gott hat einen Grund, warum wir da sind. Und wenn du anfängst zu gehen, wenn du anfängst zu beten, was machen sie denn hier als Schritte? Sie werden anfangen, auf ein Schiff zu gehen. Sie machen Schritte. Sie bewegen sich in eine Richtung. Und wenn wir anfangen, uns in eine Richtung zu bewegen, sieht Gott, er will. Der ist bereit. Der möchte. Und dann erlebst du, dass Gott dich immer Schritt für Schritt weiterführt. Wenn du an seiner Linie bleibst. Und es ist so einfach, auf dem Weg mit Gott so viele Dinge zu sehen, die so wunderbar sind. Und man könnte ja da noch, da ist noch eine Möglichkeit zu evangelisieren. Und da ist noch eine Sache, etwas zu machen. Das ist ja auch eine ganz schöne Sache. Der Missionsbefehl, er ist oftmals so drückend für uns. Was sagt Jesus? Geht hinaus in alle Welt, predigt das Evangelium allen Kreaturen. Er sagt, hey, ihr müsst jetzt rausgehen in die Welt, ihr müsst jetzt fertig sein, packt Traktate ein und dann will ich nichts anderes, als dass ihr Menschen zu Jesus bringt. Also los, ab. Das ist das, wie wir früher gelebt haben, in der Anfangszeit der Teestube. Wir waren Evangelisten und wir sind nur mit dem Bewusstsein durch die Gegend gelaufen, dass die ganze Welt verloren ist. Und wenn ich nicht bereit bin, dem Menschen zu sagen, dass er verloren ist, dann ist er verloren. Dann wird Gott sein Blut von meiner Hand fordern. Das waren die Gedanken, die wir hatten. Man hat sich schon gar nicht mehr getraut, Straßenbahn zu fahren, weil man keine Lust mehr hat, Traktate zu verteilen. Gott sorgt dafür. Er sagt einfach, gib dich mir hin. Im Alten Testament, im dritten Mose, sagt Gott zum Volk Israel, ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid heilig, weil ich heilig bin. Und das sagt er zu uns auch. Was macht dich heilig? Dass du zu Jesus gehörst. Das macht dich heilig. Und du gehst nicht einfach und sagst, ich bin jetzt heilig, sondern du bist heilig, weil du zu Jesus gehörst. Und du bist heilig. An die Heiligen. Deshalb schreibt er an die Heiligen. Wir sind die Heiligen. Egal, wo du dich fühlst, ob du dich jetzt nur heilig fühlst oder nicht, du bist heilig. Das ist ganz einfach so. Und Gott hat Charaktereigenschaften von sich in dein Leben hineingelegt. Genauso wie Gott Charaktereigenschaften von mir und Annette in das Leben meiner Kinder gelegt hat. Vielen Dingen siehst du plötzlich, wenn du meine Kinder siehst, denkst du, das könnte Sigi sein. Das passt gut zu Annette. Und genauso ist es mit Gott. Er hat sich in uns hineingelegt. Er ist in uns drin. Er lebt in uns und er prägt uns. Und du wirst plötzlich Charaktereigenschaften bei Leuten feststellen, wo du merkst, das kann nur Gott gemacht haben. Das, Also wenn ich mir überlege, den vor 5 Jahren, da war der echt ganz vergessen. Und plötzlich das kann nur Gott gemacht haben. Gott legt etwas in uns hinein. Was ist wichtig für uns? In ihm zu bleiben. Bleibe in ihm. Das ist die richtige Sache. Das ist das Einzige, was wir tun möchten. Das ist das größte Geheimnis, was da ist. In ihm zu bleiben. Mehr müssen wir nicht tun. Klar wird der Teufel nicht ruhen und wird uns auch immer wieder Steine in den Weg legen. Manchmal werden wir Wege gehen, wo wir denken, warum bin ich sie gegangen? Aber ich merke in meinem Leben, dass es gut war, die Wege zu gehen, die ich gegangen bin. Sie waren wichtig für mich. Ich habe auf jedem Weg, den ich gegangen bin, etwas gelernt von ihm. Ich habe keinen Weg gemacht, den ich umsonst gemacht habe. Überall hat Gott mich etwas daraus lernen lassen. Wer betet mit den beiden? Wer findet den Willen Gottes? Und wahrscheinlich ist es hier genauso, wie es in der Apostelgeschichte war, als die Diakone ausgewählt worden sind, in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 2, dass die Gemeinde gebetet hat. Die Gemeinde hat mit ihnen gebetet. Die Gemeinde hat ihnen die Hände aufgelegt und hat sie ausgesandt. Weil als sie wiederkamen, Apostelgeschichte Kapitel 15, wem haben sie Bericht erstattet? Der Gemeinde haben sie Bericht erstattet. Es ist eine ganz wichtige Sache, diese Handauflegungssache. Ich meine, Paulus sagt das ja auch immer zu Timotheus hier, denke daran, dass du die Weissagung bekommen hast unter Handauflegung. Handauflegen ist so eine Sache, die eigentlich aus dem Alten Testament kommt. Früher haben die Leute, die ein Opfertier gebracht haben, ihre Hand auf das Tier gelegt, um sich zu identifizieren mit diesem Tier. Und wenn ich die Hand auf jemanden lege und mit jemandem bete, dann identifiziere ich mich mit der Person. Dann unterstütze ich diese Person. Dann sage ich eigentlich in dem Fall, ich stehe voll hinter dieser Person. Ich helfe dieser Person. Ich gebe mich dieser Person hin. Das mache ich unter Handauflegung. Deshalb sagt Paulus so auch zu Timotheus, lege deine Hände nicht zu schnell auf. Sei vorsichtig. Prüfe Dinge, ob es richtig ist, dich dahinter zu stellen. Stehst du wirklich dahinter? Wenn wir hier für Menschen beten, die rausgehen in Mission, zum Beispiel hier Janet und Garrett, stehst du wirklich dahinter? Sie brauchen das. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht tun, für die Leute beten, sie sind angewiesen auf unsere Gebete. Viel mehr teilweise angewiesen auf unsere Gebete als auf unser Geld. Gebete sind so wichtig. Dieser Kampf, der zu kämpfen ist, ne? Ich meine, du kannst ja nicht sagen, okay, kauf dir eine Maschinenpistole und dann fang mal an, in die Luft rumzuballern, vielleicht triffst du irgendeinen von den Dämonen und dann ist die Sache erledigt. Wird nicht klappen. Der Kampf wird geistlich gekämpft. Und wir, dadurch, dass wir uns hinter unsere Geschwister stellen, helfen wir ihnen, diesen Kampf zu kämpfen. Wir stehen dahinter als Schutz für sie auch unter anderem. Deshalb ist es wichtig, füreinander zu beten und miteinander zu beten und nicht aufzuhören zu beten. Deshalb ist die Gemeinde wichtig, die Gemeinschaft wichtig. Jeder Einzelne von uns ist wichtig. Keiner ist umsonst hier. Sonst würde unser Körper nicht funktionieren. Das ist die ganz wichtige Sache. Und klar möchte jeder gern der Fuß sein, den man sieht, oder der Kopf oder die Haare oder was nicht alles. Bestimmte Organe im Körper möchte man nicht sein, aber die sind wichtig. Ganz wichtig. Ich hatte letzte Woche eine Blasenentzündung. Meine Blase, ich mag die nicht. Ne? Die füllt sich da immer mit Urin und, ne? Und das stinkt dann auch manchmal, wenn es rauskommt. Ne? Also wer möchte gerne eine Blase sein? Ne? Also, aber sie ist wichtig. Wenn wir sie nicht hätten, ne? Dass alles gleich durchrutscht, das wäre ein bisschen schwierig. Ne? Müssen wir alle mit Pampers rumlaufen. Es ist egal, was Gott dir gegeben hat, wo er dich hingestellt hat. Nur sieh zu, dass du an dem Platz stehst. Und jeder ist wichtig. Jedes kleine Organ in meinem Körper ist wichtig, dass es funktioniert. Und du wirst erst merken, wie schwierig das wird mit deinem Körper, wenn das Ding nicht funktioniert. Das ist echt die Situation. Gott hat uns nicht umsonst zusammengestellt. Wir sind wichtig füreinander. Wir sind wichtig, aufeinander zu achten. Es ist wichtig, füreinander zu beten. Wir sollen seine Zeugen sein. Und wenn das so schwer ist mit den, was Gott uns sagt, mit dem Befehl, mit der Herausforderung, es ist nicht schwer. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist nicht schwer. Das ist die Situation. Wir machen uns oft schwer. Wir machen es uns oft kompliziert mit unseren Gedanken. Wir machen Gott auch oft kompliziert. Weil wir denken, er muss in bestimmte Schemen denken, wie wir es wollen. Und das macht das Ganze kompliziert. Gott ist so einfach. Bleib in ihm, bleib in dir und alles ist klar. Das ist kein großes Geheimnis. Mehr braucht man nicht. Sie fasteten und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, hier sehen wir es, der Heilige Geist hat sie ausgesandt. Der Heilige Geist hat sie losgeschickt. Zogen hinab nach Solzia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Warum gerade Zypern? Barnabas kam aus Zypern. Wahrscheinlich hat zu Paulus gesagt, hey, pass mal auf, Paulus, wir gehen jetzt nach Zypern, da kann man gut fischen und surfen. Warum gerade Zypern? Wollte Barnabas jetzt seine Freunde, seine Familie besuchen? Hat er Heimweh gehabt? Nein, Zypern war eine ganz starke Herausforderung. Zypern, diese Insel Zypern, war die Hochburg der Verehrung für die Venusgöttin. Und es war eine sehr große Last auch auf der Insel. Unter anderem eine Sache, jede Frau musste in ihrem Leben mindestens einmal als Tempelhure gedient haben. Das war eine Pflicht. Daran merkst du, was für eine Last auf dieser Insel war. Und gerade dadurch, dass die Göttin der Fruchtbarkeit, die Sexualität, angebetet wurde, war auch die Abartigkeit der Sexualität auf dieser Insel so dermaßen. Lest dir Römer durch und du findest es in Zypern wieder, alles, was da gelaufen ist. Es war ein Platz der Finsternis. Und Paulus war jemand, der sich nie gescheut hat, gerade an solche Plätze zu gehen und Evangelium zu verkündigen. Und diese Insel brauchte das Evangelium. Und wir wissen nicht genau, warum. Vielleicht ist es so gewesen, dass sie da jetzt gesagt haben, wir gehen nach Zypern. Aber eins war wichtig, und das ist die ganz wichtige Sache. Sie sind gegangen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und das ist so. Und Gott sah, wir wollen, wir gehen, wir sind bereit. Und als sie auf dem Weg waren, hätte Gott sagen können, halt, ich sehe euer Herz, ihr sollt dahin gehen. Nein, es war sein Wille, dass sie nach Zypern gehen. Es war sein Wille, dass sie dort hingehen und evangelisieren. Und als sie in Salmis ankamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen zu den Juden. Sie hatten auch Johannes als Diener. Johannes Markus, der dann ja später auch die beiden verließ. Was macht Paulus? Er geht zuerst zu den Juden. Warum geht Paulus eigentlich immer zuerst zu den Juden? Das ist immer wieder die Frage, die für mich immer wieder auftauchte. Er hatte so ein Herz für all die anderen, aber er ging immer zuerst zu den Juden. Unter anderem gibt es eigentlich zwei Gründe. Der erste ist, die Juden waren ein Volk, das auf das Kommen des Messias vorbereitet war. Es gibt über 300 Verheißungen im Alten Testament, die auf das Wiederkommen des Messias waren. Und sie warteten eigentlich. Sie waren offen. Sie warteten. Das ist ein Grund. Sie kannten die Geschichten, sie kannten die Hinweise auf Jesus. Und sie waren auf diesen Punkt ausgerichtet, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und Paulus ist reingekommen und hat immer wieder gesagt, ich verkündige euch den Messias. Und er hat ihnen, und das lesen wir auch immer wieder, anhand der Schrift bewiesen, dass Jesus der Messias war. Er konnte das durch seine Ausbildung als Schriftgelehrter, konnte er das tun. Und er hat eigentlich die Juden damals anhand des Alten Testamentes, an den Propheten und an den fünf Büchern Mose bewiesen, dass Christus der Christus war. Der zweite Grund ist, die Juden waren ein Volk, die eine Verheißung hatten. Die Verheißung, dass der Messias aus ihrer Mitte kam. Und was machte das? Die Juden waren radikale Christen. Wenn sie sich bekehrt haben und wussten, dass der Messias ist, auf den sie ihr Leben lang, ihre Generation, ihre Eltern, ihre Vorväter gewartet haben, wurden sie radikal und haben sich gefreut, sich dem Herrn, dem König unterzuordnen. Das machte es aus, warum Paulus unter anderem zu den Juden gegangen ist. Es war, das jüdische Volk war eigentlich ein vorbereitetes Land, wo man hingehen konnte, sehen konnte und ernten konnte. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, dass er immer wieder hingegangen ist zu den Juden, immer wieder die Versammlungen aufgesucht hat und es auch immer wieder erlebt hat, dass Juden sich bekehren. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man dabei sieht. Und als sie die Insel bis nach Panos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und einen falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sirius Paulus aufhielt und ein verständiger Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass der Teufel einfach zuguckt, wenn wir evangelisieren. Und vor allen Dingen, wenn wir jemanden erleben, der total offen ist. Ein Segelschiff wird ohne Wind nicht segeln. Und manchmal kommt der Wind auch ins Gesicht. Aber wir brauchen den Wind, um das Boot in Gang zu halten. Und es ist immer wieder so, dass der Widersacher sich aufmacht, um uns zu entmutigen, wenn wir auf dem Weg sind. Egal, ob du in Evangelisation bist, egal, ob du dein Leben so klar vor Jesus leben möchtest, wie du es kannst, du wirst erleben, es ist immer jemand da, der macht es dir sauer. Und hier ist es auch so, hier hat er einen offenen Statthalter, der hören will, was das Evangelium ist, der aber auch voller Aberglaube ist. Wahrscheinlich war dieser Bar-Jesus, was ja der Sohn von Jesus heißt, übersetzt, sein Hofprophet oder sein Hofzauberer. Und dieser Mann war wahrscheinlich auch sehr abergläubisch. Und auf der anderen Seite hat natürlich dieser Elimas hier, der Zauberer, die Angst, seinen Job zu verlieren. Ist ja auch verständlich. Und kennen wir das nicht bei Menschen, die offen sind, dass man oft das Gefühl hat, man geht mit denen 3 Schritte voran und wieder 2 zurück? Es ist oftmals so, dass der Teufel dann plötzlich anfängt zu wirken im Kopf der Leute und die Gedanken verdreht und du denkst, Mann, das hat doch gut angefangen. Das war doch ein ganz tolles Gespräch, was wir neulich gehabt haben. Warum fange ich denn jetzt bei 0 wieder an? Was ist denn passiert? Auch da ist ein wichtiger Punkt, den wir oft vergessen, ist, fang an für die Person zu beten. Mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit deiner Frau. Fang an, für diese Person zu beten. Das ist geistlicher Kampf. Geistlicher Kampf ist nicht nur einfach hier Bibel lesen und beten, sondern wirklich Dinge durchkämpfen. In meinen Gedanken Dinge durchkämpfen. In meinen Gefühlen Dinge durchkämpfen. Zu beten. Deshalb sind wir eine Gemeinde. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dann geh zu deinem Bruder und sag, hier, bete mit mir. Das ist seine Aufgabe, dafür ist er da. Der soll mit dir beten. Dafür sind wir eine Einheit. Das ist wichtig, dass er mit dir betet. Nicht scheuen, du bist kein Einzelkämpfer. Dazu hat uns Gott nicht berufen. Gott hat uns nicht zu Einzelkämpfern berufen. Wir haben nicht mehr den Glauben, dass wir es sind. Aber wir sind es nicht. Gott hat uns dazu nicht berufen. Er hat uns zu einem Leib berufen, zu einer Gemeinde, zu Menschen, die Beziehungen untereinander haben. Und gerade dieses, was bricht denn so ein Bann? Gebet. Was anderes können wir da nicht machen. Wir können da nicht einfach hingehen, nehmen das Genick brechen und sagen, damit ist die Sache erledigt. Geht nicht. Geistlich müssen wir an Dinge herangehen. Dinge werden im Himmel geregelt. Und unser Gebet ist dafür wichtig. Saulus aber, der auch Paulus hieß, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an. Und hier im Vers 9 haben wir eine Situation, die man nebenher bedeutet. Hier wird nämlich ganz einfach mal ganz kurz für das ganze restliche Neue Testament der Name von Saulus verändert. Vorher wurde er die ganze Zeit Saulus genannt und plötzlich wird er hier Paulus genannt. Ab diesem Vers wird Saulus, nur noch Paulus in der Bibel genannt. Das ist interessant, so immer diese Kleinigkeiten, ne, wo man so einen Schalter umlegt. Ne? Und sprach, o du Sohn des Teufels, voll mit List und aller bösen Bosheit und Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun sieh, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkelheit und Finsternis über ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen können. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus kennt die Situation von dem Typen hier so gut. Ein paar Jahre vorher hat er selber erlebt, dass er blind geworden ist, dass Gott ihn mit Blindheit geschlagen hat. Nur es gibt einen Unterschied. Wir sehen hier nicht weiter, ob sich der Mann bekehrt hat und frei geworden ist. Aber Paulus hat die Freiheit erlebt. Wir können oft so blind sein vor Dingen, die in unserem Leben sind, die unser Leben bestimmen, wo Gott nicht ran kann. Hass, negative Gedanken gegen Menschen. Wir sind als Christen nicht gefeimt davor, aber sie machen uns blind, diese Sachen. Sie machen uns blind für die Güte und das Gute, was Gott in unserem Leben eigentlich getan hat. Wenn ich ein unzufriedener Mensch bin, kann ich nie die Gnade Gottes sehen. Ich habe aber, ja aber, ja aber, ja aber. Ja, ist schon gut, aber. Und wenn das, ja aber, ich kann es nicht mehr hören. Wir müssen aufhören damit und die Augen öffnen für die Gnade und die Liebe Gottes. Das macht uns viel froher und viel freier. Und Gott tut täglich, bin ich davon 100% überzeugt, Dinge in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst, täglich. Und wenn es nur ganz kleine Dinge sind, ganz kleine. Neulich, da habe ich so einen Tag gehabt, wo ich gedacht habe, naja, wärst du mal morgens gar nicht aufgestanden, kennt ihr bestimmt auch, ne? Also der Tag hat eigentlich sich nicht gelohnt zu leben. Und da bin ich durch die Masch gefahren, weil ich habe, ab und zu muss ich eben das Auto von der Intermission an verschiedene Stellen stellen. Jetzt, wo der Reklame drin ist, dann wollen wir das mal gerne, dass das in der Öffentlichkeit. Dann fuhr ich durch die Masch. Und dann habe ich da gestanden und dann sah ich, wie, das ist aber faszinierend, so 5 Trecker fuhren auf dieser riesengroßen Wiese umher und haben das Heu zusammengepackt und fertig gemacht und abtransportiert. Ne? Und die hatten so eine irre Maschine dabei. Diese Maschine kam da drunter, machte jetzt nicht die Rollen, sondern so Ballen und wickelte die ein. Die ganze Zeit drehte das ganze Ding und wickelte wieder und drehte das ganze Ding und wickelte wieder und wickelte wieder. Und ich stand da und dachte, puh, sieht ja toll aus, ne? Und dann habe ich gedacht, ist das nicht verrückt, dass Gott einem Menschen so eine Idee gegeben hat? Und sowas gibt es garantiert irgendwo in der Natur. Gott hat sich das schon lange, lange ausgedacht. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich toll, an Gott zu glauben. Zu wissen, dass man einen Herrn hat, der alles in seiner Hand hat. Das war der Tag für mich gerettet. Es war wieder in Ordnung. Wir müssen oftmals auf die Kleinigkeiten, die da ablaufen, in unserem Leben achten. Die Kleinigkeiten sind auch oft die Dinge, die uns aufbauen. Ich erlebe nicht jeden Tag, dass plötzlich ein Engel vor mir steht und sagt, mach das und mach das und mach das. Wäre ja toll. Würden wir uns doch alle wünschen. Aber es passiert sehr selten. In der Bibel lese ich das immer wieder. Die kleinen Dinge, da kommt Gott in unser Leben hinein und da verändert er unser Leben und da kriegt er uns einfach auch auf seine Bahn hin. Und da macht er unser Leben spitz und scharf und da schärft er uns und da kantet er uns auch ab. Das sind ganz wichtige Teile in unserem Leben. Der arme Mann hier, Gott hat ihn mit Blindheit geschlagen. Aber das Gute ist, dass Gott uns vergibt und uns die Blindheit wegnehmen kann, wenn wir uns demütigen und zu ihm kommen und uns Vergebung bitten für die Dinge, die sich da in unserem Leben vor unseren Blick gestellt haben. Er war hier physisch und geistlich blind. Und manchmal fühlen wir uns auch blind. Wir kommen da wirklich nur raus, wenn wir uns demütigen vor Gott. Das ist immer wieder der gleiche Punkt. Paulus ist frei geworden, dadurch wieder sehend geworden, weil er Gott gehorsam gewesen ist. Was wäre denn gewesen, wenn er auf dem Weg von Damaskus unterwegs gewesen wäre? Was? Ich? Zu einem Jünger vom neuen Weg? Nee. Das geht mir aber gegen meine Theologie. Das kann ich nicht machen. Das überhaupt nicht. Was sollen denn hier meine Begleiter von mir denken? Also, nee, das kann ich nicht machen. Und wenn dann noch diese ganze Sache nach Jerusalem kommt, da kann ich mich doch überhaupt nicht mehr sehen lassen. Na, dann bleibe ich lieber blind. Nee. Ihm lag etwas an seinem Leben. Das war die ganze Sache. Und sein Verlangen war, wieder sehen zu können. Und deshalb hat er das auf sich genommen. Und Gott wusste genau, wie er sein Herz erreicht. Das ist der Punkt dabei. Oft muss Gott mit uns Wege gehen, um uns auf seinen Weg zu kriegen. Und er wollte Paulus haben, weil er wusste, das ist der Mann, der so radikal sein wird und der nicht scheuen wird. Also wenn du die Geschichten von Paulus liest, ne, wird gesteinigt, vor dem Stadttor, steht auf und geht wieder in die Stadt rein. Das ist Paulus. Weil er wusste, ich bin gerufen, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als das, was ich habe, nämlich das Evangelium. Die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und die will ich weitertragen. Gegen alle Anfechtungen, Anmachen, die da sind. Das ist meine Berufung. Und da gehe ich hin. Und das tut er hier eben auch. Er zieht los. Sei bereit, den ersten Schritt zu tun. Sei bereit, auf die Wege zu gehen, die Gott dir zeigt. Und du wirst genauso wie Paulus Abenteuer erleben. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du echt ein großer Gott bist, dem wir folglich von ganzem Herzen vertrauen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich Schritte zu tun, Herr. Wir wollen nicht im Sessel sitzen bleiben, Herr, sondern wir wollen vorangehen. Wir wollen erleben, wie du uns benutzen kannst in dieser Welt als deine Zeugnisse, Herr. Wir wollen erleben, dass Menschen erneuert werden, an Geist, Seele und Körper, Herr. Wir wollen erleben, dass etwas durchdringt, Herr. Wir möchten dich preisen dafür und dir danken, dass du alles für uns bist, Herr. Hilf uns, unseren Blick immer wieder auf dich zu richten, Herr. Lass uns wirklich in dir bleiben, Herr, uns festhaken in dir, Herr, und lass unser Leben wirklich führen aus dir heraus, Jesus. Danke dafür, dass du uns segnest, Jesus. Amen.